Ja, ich habe es schon erwähnt, als ich nach, ach so, nochmal einen weiter einfach nur, genau. Als ich nach Hildesheim kam, habe ich versucht zu verstehen, wie die Stadt tickt. Ich habe angefangen, aufmerksam die Hildesheimer Allgemeine zu lesen, habe mich mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, habe geschaut, wie ich die Gemeinde wahrnehme, Menschen außerhalb der Gemeinde, habe versucht, Parallelen zu entdecken. Und im Lauf der Zeit verdichteten sich zwei Beobachtungen, die sich aber nicht zu einem stimmigen Bild zusammenfügten. Zum einen aber, das erste ist, Hildesheim ist eine Stadt, in der Menschen ankommen dürfen und können. Eine Stadt, in der sie eine Heimat finden, die sie anderswo vielleicht schon vergeblich gesucht haben. Also es gibt ja, wenn man so Menschen kennt, es gibt ja sogenannte so diese Rolling Stones, ich meine jetzt nicht die Band, sondern so Leute, die schon so überall waren und so nirgends richtig heimisch geworden sind. Und ich finde, hier gibt es ziemlich viele von denen, die dann hier gelandet sind. Ich habe den Eindruck, dass Hildesheim sehr vielen Menschen sehr gut tut. Menschen gehen hier vor Anker, Menschen erfahren hier Heilung und Zurüstung. In Hildesheim erleben viele Weichenstellung, eine gute Entwicklung. Ich bin gerührt von den Flüchtlingsbiografien nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja ganz oft so, die Menschen mussten fliehen halt aus den Ostgebieten, kamen dann hier irgendwann so verstreut im Westen an, der eine da und der andere da. Ein Familienmitglied landete hier und das war dann ganz oft so, ihr kommt alle her, hierher in die Gegend. Und das hätte ja auch theoretisch anders sein können. Und die Älteren unter euch, die wissen, wie viele Flüchtlinge hier nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat gefunden haben. Und man muss ja gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Wenn ich mir die Geschichten von Studierenden anhöre, ist das ähnlich. Also natürlich nicht so dramatisch wie bei den Flüchtlingen und auch nicht bei jedem. Aber ich habe das schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, Hildesheim, ich wollte eigentlich gar nicht her. Ich bin hier irgendwie so hingeraten, habe hier einen Studienplatz bekommen und bin jetzt unwahrscheinlich froh, dass ich hier bin. Und auch sonst, im Alltag über die Gemeinde hinaus stehen mir Menschen vor Augen, die schon an einigen Orten halt gewohnt haben und hier Wurzeln geschlagen haben. Und ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass ausgerechnet Oskar Schindler hier zuletzt in Hildesheim lebte. Wenn er seine Kisten hier in der Stadt deponiert hat, am Dachboden, wenn seine Liste gerade hier in einem Koffer gefunden worden ist, dann ist das ein Zeichen, dass er sich hier irgendwie heimisch fühlte. Ich weiß zum Beispiel, dass er gerne Zeit am Hildesheimer Rosenstock verbrachte. Das ist die erste Beobachtung. Hildesheim ist eine Stadt, in der man ankommen kann. Und das finde ich umso auffälliger, weil ja hier in der Stadt nicht unbedingt so eine Willkommenskultur gelebt wird. Also man ist hier oft so reserviert gegenüber halt Veränderungen und damit auch gegenüber Neuankömmlingen. Trotzdem strahlt die Stadt etwas Heimatgebendes aus. Und das ist etwas, was auch hier in der Gemeinde gelebt wird. Also unsere Gemeinde ist ein Ankerplatz für Menschen, die neu hierher kommen. Die zweite Beobachtung, die passt dazu nicht so richtig. Hildesheim ist auch eine konfliktträchtige Stadt. Und das fällt einem sofort auf, wenn man in die Geschichte schaut. Also man muss sich das mal vorschauen. Also die Stadt wurde hier gegründet, so 700 noch was, weiß ich nicht so genau. Und da war sie das wichtigste Zentrum der Gegend, die heute das Bundesland Niedersachsen darstellt. Also bis ins hohe Mittelalter hinein hatte Hildesheim die Funktion inne, die heute Hannover hat. Hildesheim war die Hauptstadt. Es ist ja so, hier kreuzen sich ja bis heute zwei große Fernstraßen. Die heutige Bundesstraße 1 und 6 und auch die 243, die gehen auf ganz alte Wege zurück, die damals so wichtig waren wie heute die Autobahn. Also das, was heute das Autobahnkreuz Hannover-Ost ist, das lag früher in Hildesheim. Hildesheim hatte optimale Voraussetzungen gehabt. Es lag an der Hildesheimer Börde in der Nähe des Harzes, wo die ganzen Mineralien abgebaut wurden, wichtige Kreuzung. Hildesheim war eine Metropole, aber irgendwann hat es seinen Status verloren. Heute ist die Stadt nur noch Sitz eines Landkreises und einiger Behörden. Und wie ist das möglich? Wenn man in die Geschichte schaut, findet man ganz schnell eine Antwort. Es ist auch ganz einfach Streit. Also die lokalen Fürsten und die geistlichen Größen, die Ratsherren, die haben nie auf Dauer eine gemeinsame Basis gefunden, sondern haben sich meistens gegenseitig richtig auch bekämpft. Moritzberg, die Neustadt und die Dammstadt, das waren Versuche von dem Bischof der Stadt Hildesheim, das Wasser abzugraben. Ja, und die Hildesheimer haben sich das nicht bieten lassen, die waren auch nicht zimperlich. In der Weihnachtsnacht 1332 kletterten während des Weihnachtsgottesdienstes die Hildesheimer über die Stadtmauer der Darmstadt, haben dort fast alle Einwohner massakriert. Man stelle sich mal vor, wenn es heute passieren würde, dann würde es unsere Stadt auch in die Nachrichtensendung schaffen. Wie gesagt, es gab Streit, es gab Tote. Und ihr kennt das, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Und vor allem war das in diesem Fall die Stadt Hannover und die Fürsten, die da wohnten, die haben irgendwann der Stadt Hildesheim das Wasser abgegraben. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Stadt etwas daraus gelernt hat. Die Stadt streitet munter weiter. Ich empfinde bis heute Hildesheim als eine streitlustige Stadt. Man stellt das sehr schnell fest, wenn man in der Hildesheimer Allgemeinen die lokalen politischen Auseinandersetzungen verfolgt. Das geht immer so. Und eine Folge davon ist ein recht auffälliges Konkurrenzdenken. Und da kommt jetzt wieder der Architekt durch, das sieht man schon baulich. Also das Knochenhauer Amtshaus, was wir hier sehen, ist wenige Zentimeter größer als das Rathaus. Das haben die extra irgendwie so gemacht. Die wollten höher sein als das Rathaus, die Knochenhauer. Und der Gemeindekirchenrat der Andreaskirche, der ist noch heute stolz darauf, dass das Kirchenschiff der Andreaskirche höher als das des Domes ist. Also man hat den Eindruck, es scheint der einzige Zweck dieses Kirchenbaus gewesen zu sein. Und ich muss auch sagen, in der frommen Szene und auch bei uns in der Gemeinde, da bestätigt sich manchmal auch der Eindruck. Ich erlebe unter uns Christen hier viel Konfliktbereitschaft, Abgrenzung, Rivalität. Ihr könnt mir glauben, die Corona-Jahre hier in der Gemeinde, die waren nicht vergnügungssteuerpflichtig, im Gegenteil. Und in den vielen Jahren der Gemeindegeschichte haben auffällig viele Mitglieder die Gemeinde auch in Unfrieden verlassen. Das sind also die beiden Eindrücke, die mir zuerst ins Auge springen. Auf der einen Seite Streitlust und Rivalität, auf der anderen Seite Unterstützung und Förderung. Und wie passt beides zusammen? Das habe ich mich immer so gefragt. Und vor einigen Monaten kam mir dann der Gedanke in den Sinn, mich zu fragen, was heißt der Name Hildesheim eigentlich? Und ganz lange hatte ich mich das überhaupt gar nicht gefragt, weil es ja auf der Hand lag. Hildesheim, das ist das Heim von Hilde. Und ich hatte dabei immer sofort an die zahlreichen Tante Hildes gedacht, denen ich in meinem Leben seit meiner Kindheit über den Weg gelaufen war. So vor dem inneren Bild taucht dann so eine ältere, gemütliche Dame auf, die einen so an den mütterlichen Busen drückt. Ne? Also war für mich dementsprechend Hildesheim die geistige Heimat von den ganzen Tante Hildes in meinem Leben, so ungefähr gefühlt. Irgendwann dachte ich so, jetzt musst du aber doch mal nachschauen. Und siehe da, Hildesheim ist nicht das Heim von Tante Hilde, sondern Hildesheim kommt von Hildwin. Hildesheim ist also ursprünglich das Heim von Hildwin. Und da muss ich erstmal nachschauen. Der Name stammt aus dem Althochdeutschen und setzt sich zusammen aus zwei Worten. Zum einen das Wort Hildja, das bedeutet Kampf. Und das Wort Vini, das bedeutet Freund. Also Hildwin hat also zwei mögliche Bedeutungen. Also entweder ist Hildwin ein kämpferischer Freund, also ein Kampfgefährte, oder ein Freund des Kampfes, also ein konfliktfreudiger Mensch. Und Hildesheim ist dann, also das Heim von dem Hildwin ist dann dementsprechend das Heim des Kampfgenossen oder das Heim des konfliktfreudigen Menschen. Und wir wissen heute natürlich nicht mehr, also wir haben nur diese beiden Bestandteile von den Namen und wissen nicht mehr, was die damals meinten, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das damals auch schon nicht so ausschließlich war. Und ich finde auf alle Fälle, dass in diesem althochdeutschen Namen die beiden Beobachtungen von mir auch zusammenkommen. Die Unterstützung, die hier viele Menschen finden in ihrem Leben, im übertragenen Sinn die Kampfgenossen, die ihnen in ihrem persönlichen Lebenskampf beiseite stehen, die ihnen helfen weiterzukommen, Hindernisse zu überwinden und die Streitlustigkeit, die es hier eben auch gibt. Und ich denke, das sind schon so grundsätzliche Wege, die man hier in Hildesheim einschlagen kann. Und wenn du neu nach Hildesheim kommst, dann ist die Frage, was willst du hier lernen? Willst du hier lernen, ein Streithansel zu werden? Oder willst du anderen ein Unterstützer werden? Einer, der anderen Menschen hilft, Heilung und Frieden zu finden. Hier ist eine Entscheidung gefragt. Hildesheim bietet dir beides an. Und dann denke ich daran, dass in der Bibel Menschen auch immer wieder gefragt werden, welchen Weg sie gehen wollen. Also, Josua führt ja das Volk Israel in das gelobte Land hinein und dann haben sie das geschafft und dann versammelt er sie alle in der Stadt Sichem, das ist das heutige Nablus. Und Sichem, das liegt so geografisch auf einem Höhensattel, also so auf der Höhe eines Passes, genau zwischen zwei Bergen, dem Berg Garizim und dem Berg Ebal. Und auf Anweisung von Mose hin lässt Josua denn bei dieser Versammlung die Verheißungen des Gesetzes Moses, die Segenszusagen dem Volk, von dem einen Berg zu rufen, von dem Berg Garizim. Und die Fluchworte, so die Androhungen, die Konsequenzen, das, was auch passieren kann, die lässt er ihnen vom Berg Ebal zurufen. Dementsprechend ist in der Bibel der Berg Garizim der Berg des Segens und der Berg Ebal der Berg des Fluches. Israel hat die Wahl, welchen Weg es einschlagen möchte. Ein anderes sehr bekanntes Aufzeigen von verschiedenen Lebensentwürfen, das ist der Psalm 1. Und den möchte ich jetzt vorlesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, eigentlich ist die Sache klar. Zwei Wege werden aufgezeigt. Der Weg des Gerechten und der Weg des Gottlosen. Der Gerechte bekommt die Verheißung, dass er wie ein Baum am Bachufer sein wird. Der Gottlose bekommt die Ankündigung, dass er wie Spreu sein wird, die vom Wind hin und her geweht wird. Die Wahl sollte eigentlich leicht fallen. Eigentlich ist doch alles klar. Aber wenn man am Ende schaut, was dabei rauskommt, ist das nicht so. Zumindest wenn ich in mein Leben schaue. Ich bin nicht immer den Weg des Gerechten gegangen. Sondern einiges, was ich in meinem Leben angestellt habe, da kann ich sagen, ja, was ist davon übrig? Nichts. Vielleicht, weil uns das Bild des Weges durcheinander bringt. Also wir stellen uns vor, wir kommen an eine Weggabelung und müssen uns entscheiden, rechts oder links. Je nachdem, wo ich hin will. Nach Hamburg oder Berlin, München, Wiesbaden oder Mecklenburg-Vorpommern. Und indem ich die Weggabelung hinter mir lasse, lasse ich auch den alternativen Weg hinter mir. Also wenn ich nach Wiesbaden gehe, kann ich nicht nach Mecklenburg gehen. Und so stellen wir uns das vor. Ich entscheide mich also für den Weg des Gerechten, ich sage jetzt nicht, was ist, und lasse damit alles Gottlose hinter mich. So, aber nach einiger Zeit stellen wir fest, dass es sich mit dem Weg der Gerechtigkeit und dem Weg der Gottlosigkeit anders verhält. Und zwar, weil wir immer wieder neu vor der Entscheidung stehen, welchen Weg sollen wir nehmen. Also wir merken im übertragenen Sinn, es ist nicht nur eine Entscheidung, die ich einmal treffe, gehe ich den Weg der Gerechten oder den Weg der Gottlosen, sondern an jeder Weggabelung in meinem Leben geht es immer wieder neu darum, diese Entscheidung zu bestätigen. Rudolf Bultmann drückt es so aus, für uns selbst kann der Glaube nie ein Standpunkt sein, woraufhin wir uns einrichten, sondern stets neue Tat, neuer Gehorsam. Und ich denke, die spezielle Herausforderung, wenn ich das jetzt mal übertrage, für die es für uns Menschen hier in und um Hildesheim geht, ist die Frage, was möchte ich sein? Einer, der anderen Menschen dabei hilft, ihren Platz zu finden, jemand, der sie darin unterstützt, ihre persönlichen Kämpfe auszufechten, ein Kampfgenosse oder eben ein Streithansel, ein streitsüchtiger Mensch, ein Freund des Kampfes. Und ich möchte diesen Begriff Freund des Kampfes jetzt nicht so eng verstehen müssen. Es ist jetzt nicht, also wir stellen uns da sofort so ein HB-Männchen vor oder so, ja, so einen jähzornigen Menschen. Manche, die sind nach außen hin vielleicht sehr ruhig und brodeln dann aber innerlich vor sich hin. Die sitzen ganz friedlich da, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Also man kann auch passiv-aggressiv sein. Die beiden Bedeutungen des Wortes Hildwin finden als Gegensatzpaar zusammen. Wir finden hier einen Anspruch an uns, eine Aufgabe, die sich immer wieder neu stellt. Aber das ist natürlich auch ein Zuspruch. Also du kannst hier Menschen finden, die dir gerne helfen in deinem persönlichen Lebenskampf. Ratgeber, Psychologen, Seelsorger, Mentoren und auch Ärzte. Also wenn ich mit den Älteren hier spreche, da ist oft eine auffällig enge Beziehung zu einem Arzt da. Nach dem Motto, ich habe da diesen Arzt, ich habe dieses Problem und zu diesem Arzt habe ich volles Vertrauen. Das ist auch so eine Sache. Darum hat Gott dich hierher geschickt, egal wie alt du bist. Du bist hier, damit du Heilung findest. Du bist hier, dass vielleicht eine ganz bestimmte Sackgasse in deinem Leben überwunden werden kann. Dass du einen ganz bestimmten Kampf gewinnen kannst, weil du hier nicht alleine kämpfst, sondern Menschen hast, die dir helfen. Und halte Ausschau nach ihnen. Bete darum, dass du sie erkennst. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Vielleicht sagst du, das habe ich hinter mir, ich kann das alleine, ich brauche keine Hilfe mehr. Aber hat diese Sicht auch in den Augen Gottes Bestand? Im Neuen Testament in der Offenbarung werden uns in den Sendschreiben 7 Gemeinden vorgestellt, die zugleich auch stellvertretend für bestimmte Haltungen von Gemeinden und Christen stehen. Ein Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde in Laodicea, das liegt in der heutigen Türkei. Die Gemeinde muss sich von Gott sagen machen, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Wir werden es in der Ewigkeit so weit sein, dass wir tatsächlich mehr als genug haben und nichts mehr brauchen. Darum, du darfst und du sollst dich auch hier ruhig nach Hilfe umschauen. Vielleicht findest du nicht sofort jemanden, der dir weiterhilft. Das liegt, wie gesagt, daran, die Menschen hier, die sind meistens nicht so extrovertiert und sagen, ja komm her, ich helfe dir, sondern sind eher zurückhaltend. Halte die Augen offen und bete, dass Gott dir die richtigen Menschen zeigt, die dir in deinem persönlichen Kampf als Kampfgenossen, als Unterstützer zur Seite stehen. Und sei bitte kein Streithansel. Konflikte rauben Energie, die du für die spezielle Berufung hier in Hildesheim brauchst. Anderen Menschen ein Unterstützer zu werden. Ja, damit könnte ich theoretisch am Ende sein, aber eine ganz wichtige Sache fehlt noch und es tut mir leid, dass sie erst jetzt kommt. Weil ich hier im Lauf der Vorbereitung immer wieder merkte, dass hinter diesem Gegensatzpaar Freund des Kampfes und Freund im Kampf noch mehr steckt. Der Name Hildwin hat, wie gesagt, diese beiden Auslegungen. Und ich habe jetzt die Bedeutung Freund des Kampfes negativ ausgelegt und die Bedeutung Freund im Kampf positiv, weil ich das hier so in erster Linie in Hildesheim wahrnehme und es hat auch seine Berechtigung. Aber es ist natürlich unterm Strich zu einfach. Und im Alltag erleben wir es ja auch in dieser Welt so, dass die meistens Eigenschaften immer auch noch so einen gewissen gegenteiligen Aspekt haben. Es kommt immer darauf an, wie wir eine Eigenschaft einsetzen. Man kann jeden Charakterzug konstruktiv oder destruktiv ausleben. Und darum drehen wir jetzt nochmal eine kleine Runde. Also, so stellt sich die Situation da. Bisher habe ich darüber gesprochen. Über den Gegensatz zwischen den Bedeutungen Freund des Kampfes und Freund im Kampf. Aber diese beiden Bedeutungen, so wie vielleicht Münzen, die haben jeweils für sich noch eine andere Seite, die man erst nach und nach entdeckt. Und da muss man mal genau hinschauen und dann merkt man, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht in die Finger schneide, dass da noch eine andere Seite da ist. Also ein Freund im Kampf, der kann ja auch nicht immer nur anderen Menschen beistehen. Ein Kampfgenosse hat auch seine eigenen Kämpfe und Bedrohungen. Und wenn du immer nur für alle und alles offen bist, dann bist du am Ende nicht ganz dicht. Und auf der anderen Seite gibt es zwar eine Streitlustigkeit, die anderen das Leben schwer machen kann, aber manche Kämpfe, die müssen ja nun mal von uns selbst ausgefochten werden. Und wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr nur 2 Möglichkeiten, sondern 4 Möglichkeiten habe, also dann wird es richtig kompliziert. Dann habe ich einen guten Kampf oder eine sinnlose Streitlust, eine konstruktive Unterstützung oder eine Selbstablenkung von den eigenen Herausforderungen. Und ganz schlimm wird es dann, wenn wir uns mit Streitlust von unseren eigenen Herausforderungen ablenken. Also ich habe vorher diese Münzen zusammengeklebt und habe sie jetzt nur auseinandergenommen, um euch das so zu zeigen und zu demonstrieren. Aber um dieses Bild nochmal aufzunehmen, also stellt euch nochmal vor, das ist zusammen. Ich würde sagen, Christus ist derjenige, der diese beiden gegensätzlichen Bedeutungen zusammenhält. Und zwar nicht mit Kopf und Zahl, sondern jeweils in der positiven Bedeutung. Also Christus ist derjenige, der den entscheidenden Kampf der Menschheit kämpft, den Kampf gegen Sünde und Tod. Christus ist derjenige, der uns zeigt, was es heißt zu kämpfen. In Hebräer 2, 14 bis 15 heißt es, weil sie, diese Kinder Gottes, ganz gewöhnliche Menschen aus Fleisch und Blut sind, ist er ihnen auch darin gleich geworden. Es war sein Ziel, durch den Tod den zu vernichten, der die Macht über den Tod hat, nämlich den Zerstörer. So wollte er auch die in die Freiheit führen, die durch die Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang der Knechtschaft unterworfen waren. Und Jesus ist auch derjenige, der uns beisteht, der nicht nur einen Weg vorausgeht, sondern der auch mit uns unterwegs ist. Er sagt in Johannes 14, Vers 14 und 15, sagt er zu den Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und jetzt merken wir, wie so, sag ich mal, so diese gegensätzlichen Paare immer noch mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen, wie wir da jetzt auch noch ein Epackende kriegen, wie wir merken, was vielleicht in der einzelnen Situation, wie wir da Orientierung finden können. Es geht darum, dass wir auf Jesus schauen, darum, dass wir sehen, ja, wie kämpft er? Und wir merken, Jesus ist kämpferisch, er geht durchaus auch mal, also wenn wir an die Tempelreinigung gehen, das ist nicht immer nur der liebe Sanfte, der zu allem Ja und Amen sagt, aber sein entscheidender Kampf ist gerade ein Kampf, der eben nicht so konfrontativ ist, sondern er überwindet dadurch, dass er sich freiwillig hingibt. Und er schafft einen Sieg dadurch, dass er zuerst zu verlieren scheint. Und das ist so eine Sache. Es geht darum, dass wir durchaus auch lernen, Kämpfe zu führen. Das ist auch etwas, was vielleicht jemand machen kann, der sagt, Mensch, ich kann absolut nicht anderen helfen, bin eher so der konfrontative Typ, aber das muss man auch lernen. Und wenn du das lernst, zu lernen, so wie Christus kämpft, dann ist eine ganze Menge schon gewonnen. Und ich wünsche uns das, dass wir ja, Jesus uns immer wieder auch als Inspiration vornehmen. Er ist derjenige, der alles schon geschafft hat. Er ist derjenige, dessen Sieg wir in Anspruch nehmen können. Und dann merken wir, wenn es uns zerreißt, gerade wenn wir denken, Mensch, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun und das tun. Der entscheidende Sieg, der ist schon errungen. Das Entscheidende ist schon getan. Und das kann einen dann auch frei machen. Irgendwie auch zu merken, okay, kann ich mich jetzt fallen lassen, ich kann die Unterstützung Gottes auch in Anspruch nehmen, ich kann jetzt anderen nicht helfen, aber dann auch wieder zu merken, wenn Gott sagt, komm, da ist dieser Mensch, den legt Gott dir aufs Herz, dann zu sagen, komm, wir gehen gemeinsam unters Kreuz und wir kämpfen diesen Kampf auch zusammen. Ich wünsche uns ganz viel innere Freiheit, ganz viel innere Freude und auch eine Neugier. Hier in Hildesheim oder auch anderswo, wenn ihr weiterzieht, da vielleicht so ein bisschen auch Unterstützung mitzunehmen. Gott segne euch alle. Amen.